Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 6. Juli, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
Denn wir haben auch heute für euch diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
EM-Finale, wer wird erster Finalist? Wir erzählen euch gleich, was für Italien und was vielleicht auch für Spanien sprechen könnte.
Wir sprechen außerdem über flache Hierarchien. Oliver Kahn lässt uns in seine Karten blicken, wie er als Bayern-Boss arbeiten möchte.
Und wir haben einen warmen Geldregen für Hertha BSC zu vermelden und Freddy Bobic erklärt uns, was diese frischen 35 Investor-Millionen für die Hertha bedeuten.
Naja, lang hat's gedauert, aber jetzt sind sie endlich da, worauf wir nicht lange warten müssen, denn die gibt's immer, die Stand jetzt Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages. Wir feiern Geburtstagskinder aus dem Sport und wir erinnern an sportgeschichtliche Highlights.
Und wir haben natürlich eine Frage des Tages zu diskutieren. Auf die hat uns heute Arsène Wenger gebracht, seines Zeichens Director Global Football Development der FIFA. Ja, man braucht für alles einen schönen Titel. Er hat einen, hatte mit Arsenal zuletzt nicht mehr so viele Titel gewonnen. Aber jetzt hat er wieder einen neuen Titel und er hat im Kicker erklärt, dass die FIFA prüfen lassen will, ob man eine Fußball-WM nicht vielleicht doch alle 2 Jahre austragen könnte.
Oh ja, dazu würde Wenger gerne die weltweiten Spielpläne vereinheitlichen und die Abstellungsperioden für Nationalteams zusammenstreichen. Wengers Vorschlag, die Nationalteams treffen sich nur noch im Oktober, spielen dann in einem Monat ihre Quali-Spiele und dann gibt es jedes Jahr im Juli ein Turnier, immer im Wechsel, Kontinentalturnier und Weltmeisterschaft. Guter Vorschlag oder schlechter Vorschlag?
Ja, also erstmal würde ich sagen, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall finde ich es sehr interessant. Zunächst fand ich es erst Quatsch. Als ich hörte WM alle 2 Jahre, dachte ich, um Gottes Willen, was wollen die jetzt wieder? Aber da habe ich mal ein bisschen drüber nachgedacht und es würde quasi keine öden Freundschaftskicks mehr geben, wenn man das Wenger-Programm durchzöge. Dadurch, dass die Quali quasi als Turnier in einem Monat gespielt wird, wären dann auch insgesamt mehr Überraschungen möglich. Teams müssten dann auf den Punkt wirklich fit sein, sonst wären sie beim Turnier dann am Ende nicht dabei. Aber die Vereine, die müssten für Nationalmannschaftsreisen dann nicht mehr ständig ihre Clubwettbewerbe pausieren. Hat also was. Aber für die Nationalteams natürlich auch Nachteile. Einspielen ist so gut wie nicht mehr möglich. Es gäbe weniger Raum für Experimente, weniger Möglichkeiten auch für neue Spieler, sich mal für Einsätze bei der Nationalmannschaft zu empfehlen. Aber wir wären sinnlos Wettbewerbe wie die Nations League los. Hat sicher alles noch Lücken, diese Idee von Wenger. Müsste noch ein bisschen geklärt werden, was mit solchen Eventualitäten da noch ist. Aber unsexy finde ich das nicht. Was sagst du?
Ja, ich bin da ganz nah bei dir. Ich bin absolut für Vereinheitlichung und vor allem Vereinfachung. Die Nations League, du hast sie angesprochen, ist für sowas, also ist sowas von entbehrenswert. Es gibt böse Zungen, die behaupten, es gäbe sie nur, damit die Nationalmannschaften immer die besten Spieler abstellen und quasi immer Vollgas geben müssen. Dazu lassen sich natürlich diese dauerhaften Wettbewerbe besser verkaufen. Sehe ich übrigens ganz ähnlich. Daher weg damit. Arsène Wenger ist vom Fach, der hat so viele Jahrzehnte praktische Erfahrung, dass das alles nicht irgendwo aus der Luft gegriffen ist. Aber mir fehlen die Nationalmannschaften. Slots von früher, muss ich sagen. Also mehr oder weniger regelmäßige Freundschaftsspiele zum Testen, auch wenn es Zusehen manchmal schwerfällt. Dann aber die Pflichtspiele. Aber das ist alles nicht mehr vereinbar mit den ganzen vielen Wettkämpfen, die es jetzt mittlerweile im Vereinsfußball gibt. Daher denke ich, Wengers Idee verdient zumindest Aufmerksamkeit und eine ehrliche Prüfung.
Und was denkt ihr? Was sagt ihr zu Wengers Vorschlag? Habt ihr da eine Meinung? Schickt sie uns gerne per WhatsApp-Sprachnachricht an unsere Nummer, an die 0331 298 5028 0331 298 5028. Und noch der Hinweis, unsere Sendung wird natürlich mit freundlicher Unterstützung der Kollegen vom SID, vom Sportinformationsdienst, aufgewertet.
Stand jetzt aktuell.
Und jetzt schauen wir mal voraus auf heute Abend. Mit Spannung wird's erwartet, das erste Halbfinale der EM in Wembley. Da stehen sich Italien und Spanien gegenüber. Quasi die Neuauflage des EM-Finals von 2012. Dieses Jahr aber, Andreas, mal mit ein bisschen anderen Vorzeichen.
Allerdings, denn damals waren die Spanier ganz klarer Favorit, setzen sich am Ende ja auch ganz klar mit 4:0 durch. Was für eine Demütigung in einem Finale. Dieses Mal sind die Italiener bei den Buchmachern vorne und das nicht ohne Grund. Aber am Ende auch im Ergebnis. Wer wird also ins Finale einziehen? Wir haben uns das Ganze mal angeschaut, was für Italien und was für Spanien sprechen könnte.
Fange ich mal mit Italien an. Also als Basis haben die natürlich erstmal den besten Defensivverbund des Turniers. Chiellini, Bonucci, Donnarumma, diese drei sind ja quasi das personifizierte zu Null. Gut, die haben auch mal ein Tor kassiert, aber eben quasi keins. Und das ist schon mal eine richtige Hausmarke. Davor noch ein Mittelfeld mit Tackle-Monster Jorginho. 21 hat er schon im Laufe der Euro hingelegt. Die sind extrem gut besetzt, auch auf dieser Position. Und können natürlich mit diesem Mittelfeld auch gnadenlos pressen. So natürlich viele Aktionen des Gegners dann schon früh im Keim ersticken. Und dann kann es ja auch noch dazu führen, dass sie mit diesem Mittelfeld eben auch eigene Angriffe einfach lancieren. Verratti, der hat bereits 12 Torchancen eingeleitet und im Sturm, da sind die Italiener ja auch noch gut besetzt. Insigne, der hat diese Qualitäten, die er hat gegen Belgien gezeigt. Wenn er von links ins Zentrum zieht und abschließt, ist er wie eins von Arjen Robben oder wie Arjen Robben kaum zu stoppen, kannst du kaum verteidigen, den Kollegen. Dazu kommen dann noch Spieler wie Berardi oder Immobile. Und wenn dann noch das riesige Selbstvertrauen aus der langen Siegesserie dazu gepackt wird, dieser italienische Teamzusammenhalt und einfach überhaupt der Wille, nach Jahren der Enttäuschung endlich mal wieder was zu reißen, da würde ich sagen, dann wird es zumindest sehr, sehr schwer, sie jetzt vom Einzug ins Endspiel dann auch noch abzuhalten. Spricht aus deiner Sicht für Spanien?
Ja, also wenn ich das jetzt so höre, was du da alles sagst, und das ist ja auch alles richtig und das konnte man ja auch wirklich gut sehen, macht fast schon ein bisschen Angst, mit welcher Übermacht die Squadra Azzurra da in dieses Halbfinale geht. Aber Spanien ist natürlich auch selbstbewusst, muss man sagen. Und obwohl sie auch ein bisschen glücklich ins Halbfinale eingezogen sind, haben sie Qualitäten, es den Italienern dann doch ziemlich schwer zu machen. Sie sind zum Beispiel in der Lage, mit ihren eigenen Pressingfähigkeiten Italien konstant unter Druck zu setzen. Also wenn man ein Mittel braucht, dann könnten sie es tatsächlich haben. Oder ihnen auch den Ball abzujagen und dann selbst mit ihrem Passspiel lange Ballbesitzphasen aufzuziehen. Das ist ja die DNA quasi des spanischen Fußballs. Da haben die Spanier den Ball, sind sie nur ganz schwer von ihm zu trennen. Das zentrale Mittelfeld für die Spanier mit Koke, mit Pedri, mit Busquets ist natürlich auch ein Brett, das in Europa seinesgleichen sucht, muss man sagen. Und das in der Lage ist, den Angriff exzellent einzusetzen, der mit Morata, Moreno, Torres, Sarabia und Olmo natürlich auch namhaft besetzt ist. Und 12-mal ja schon bei diesem Turnier halt auch getroffen hat, muss man sagen. Und sich trotzdem noch den Vorwurf gefallen lassen muss, zumindest wenig effizient gewesen zu sein. Möglichkeiten, den Italienern weh zu tun, haben sie wahrscheinlich über die rechte Angriffsseite, wo die Italiener natürlich mit dem echt tragisch und jetzt echt schwer verletzten Spinazzola, ja, einem bis dato der wichtigsten Spieler, natürlich dann auch in diesem Spiel fehlt. Ob das der Schlüssel ist, weiß ich nicht, aber es ist natürlich schon für die jetzt auch, wie ich finde, richtig platten. Also die Italiener haben sich ja richtig reingehängt und da fehlen auch ein paar Körner und dann müssen sie noch auf Spinazzola verzichten. Das ist schon hart, aber es ist eine echt super Begegnung, muss ich sagen.
Ja, Spiel, das am Ende wahrscheinlich sehr auf Augenhöhe verlaufen könnte zumindest und wo dann Nuancen, leichte Fehler dann vielleicht schon den Ausschlag geben. Was tippst du denn? Also du hast gesagt, Spanier schon sehr viel getroffen, klar. Allerdings haben sie die meisten Tore, 10 glaube ich von den 12 in 2 Spielen gemacht. Da lief dann auch nicht alles. Sie sind nicht so effizient und das gegen Italiens Hintermannschaft, aber wird eng, oder?
Ja, also ich könnte deinen Tipp fast erahnen, aber ich glaube tatsächlich, dass Italien 2-1, vielleicht sogar 3-1 gewinnt.
Ja, 2-1, da wäre ich tatsächlich dabei. Also das wäre auch so mein Tipp. Was mich bei den Italienern ein bisschen nicht so gut stimmt, ist, dass sie sich möglicherweise in dem Rausch, in dem sie sich reingespielt haben und dieser Euphorie, die sie haben, dass sie sich dadurch jetzt irgendwas in diesem Halbfinale vielleicht verkacken könnten. Aber das ist nur so ein Gefühl, so ein leichter Pessimismus am Flug.
Verstehe ich, aber ich habe den Vögeln in München in die Augen geguckt. Sowas Galliges habe ich lange nicht mehr bei irgendeinem Team gesehen. Diese Jungs stehen so sehr, das kann natürlich auch ein Faktor sein, der negativ auf sie wirkt, wenn sie zu viel wollen, aber ich glaube, die sind so verdammt gallig und ich glaube, die wittern, wie du es gesagt hast, die wittern so ihre Chance, endlich wieder mal einen Titel zu bekommen. Ich glaube, die Chance lassen sie sich nicht nehmen. Aber wir werden sehen.
Heute Abend
freuen wir uns auf ein großartiges Spiel. Ja.
Hoffentlich hält es das, was es auf jeden Fall jetzt schon verspricht.
Stand jetzt aktuell.
Gestern hat die Ära Oliver Kahn beim FC Bayern mit seiner offiziellen Vorstellung als Vorstandsvorsitzender richtig begonnen und auf seiner ersten Pressekonferenz, da hat Kahn dann auch gleich erklärt, wie er den FC Bayern ab sofort zu führen gedenke, welchen Herausforderungen er sich gegenüber sieht und welche Ziele er natürlich auch erreichen will. Und eingeführt wurde er von Präsident Herbert Hainer und der ist
absolut überzeugt, dass er der richtige Mann ist für diese Zukunft des FC Bayern München. Er ist ein absoluter Fußballfachmann, er ist einer, der klare Ziele vor Augen hat und diese Ziele konsequent angeht. Er hat sich eine Menge wirtschaftlicher Kompetenz in den letzten 10 Jahren erarbeitet und er ist FC Bayern durch und durch und eine bessere Kombination können wir nicht finden. Abschließend, er hat als Torwart Geschichte geschrieben im Fußball und ich bin überzeugt, das wird er als Manager auch.
Trotz der riesigen Fußstapfen, die speziell Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge natürlich beim FC Bayern hinterlassen haben.
Ja, große Fußstapfen, klar, das ist, aber man muss ja nicht unbedingt auch in diesen Fußstapfen weiterlaufen, wenn sie so groß sind. Man kann ja auch mal die ein oder anderen Wege gehen.
Und wie sehen diese anderen Wege bei Oliver Kahn aus?
Ich denke, der FC Bayern München ist jetzt kein Club, bei dem man jetzt hier alles umwerfen muss oder jetzt hier ganz, ganz große Veränderungen anstrebt. Es gibt immer, ich sag mal, wenn jemand Neues kommt, natürlich auch Veränderungen, charakterliche Veränderungen. Ich bin jemand, der sehr, sehr stark auf das Team setzt. Ich bin jemand, der sehr stark Menschen integriert, der Menschen mitnimmt, der Menschen teilhaben lässt, auch an Prozessen. Ich glaube, es ist nichts Außergewöhnliches, dass sich natürlich auch ein wenig im Führungsstil ändern wird.
Heißt, unter Kahn wird es zukünftig flachere Hierarchien geben in der Führung, aber ansonsten wird sich nicht allzu viel ändern, vor allem natürlich nichts an den großen Zielen und hohen Erwartungen.
Ja, natürlich ist es weiterhin unser ganz, ganz großes Ziel, absoluten Weltklasse-Fußball zu zeigen mit Spielern, die wir selbst auch entwickelt haben, in Kombination dann auch mit internationalen Topstars. Das ist weiterhin unser Anspruch. Natürlich ist es der Anspruch, etwas zu schaffen, jetzt in der kommenden Saison, was es so in den europäischen Top-Ligen noch nie gegeben hat, 10-mal in Folge deutscher Meister zu werden. Darüber hinaus wollen wir international ganz, ganz vorne dabei sein. Natürlich wollen wir es auch immer wieder schaffen, die Champions League zu gewinnen.
National also den Ton angeben und international weiter vorne mitspielen. Aber das alles nicht ohne auch weiter wirtschaftlich stabil zu bleiben, sagt Herbert Hainer, vor dem Hintergrund von immerhin 150 Millionen Euro Umsatzverlust in der Corona-Pandemie auch beim FC Bayern.
Es geht. Man kann sowohl mit wirtschaftlicher Vernunft auch großen sportlichen Erfolg haben. Und diesen Weg wird der FC Bayern weitergehen. Das ist überhaupt keine Frage.
Und deshalb wird der FC Bayern auch in anstehenden Vertragsgesprächen mit Goretzka, Coman und Co. nicht überdrehen.
Bei uns gibt es eben eine Grenze. Wir wissen, dass diese Spieler, die Sie genannt haben, für uns ganz, ganz wichtige Spieler sind, dass das absolute Topspieler sind, die auch, ich habe es gesagt, die auch entsprechend bezahlt werden wollen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Wir aber ganz klar auch hier unsere Grenzen definiert haben.
Und wie lange traut sich Oliver Kahn den Job des Vorstandsvorsitzenden zu? Doch wahrscheinlich nicht so lange, wie Kalle Rummenigge das gemacht hat, also immerhin 19 Jahre.
Also wenn es mir Spaß macht, dann kann ich mir das durchaus auch vorstellen. Aber in solchen Zeitraum muss ich ehrlich sagen, da denke ich jetzt noch überhaupt nicht.
Oliver Kahn zu seiner neuen Aufgabe als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern auf seiner Pressekonferenz gestern Nachmittag.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Aus alt, mach neu. Nein, ich meine nicht mich, der zum Schönheitschirurgen geht. Nein, nicht verwundert sein. Nicht verschwenden, sondern wiederverwenden. Dieses Motto ist eh immer top, muss man sagen. Der Gedanke jetzt, Elektroschrott zu recyceln und aus den daraus gewonnenen Edelmetallen die 5000 Olympiamedaillen für Tokio herzustellen, ist Top des Tages, wie wir finden. Zwischen 2017 und 2019 hatten japanische Gemeinden dafür knapp 80.000 Tonnen Altelektronik gesammelt. Endlich mal eine gute Idee im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen.
Das finde ich auch. Und Flop des Tages hat auch mit Olympia zu tun. Der ist nämlich der Zustand der deutschen Leichtathletik. Unser Flop 3 Wochen vor Olympia, den beklagt zumindest die ehemalige Trainerin, Leichtathletiktrainerin Gertrud Schäfer. Die hatte 1991 und 1997 zum Beispiel Siebenkämpferin Sabine Braun zur Weltmeisterin gemacht und die kritisierte jetzt bei den Kollegen von Sport 1 die Zentralisierung im deutschen Leichtathletikverband. Das Training der aktuellen Elite, speziell das Krafttraining, das sei für Gewichtheber gut, aber eben nicht für LeichtathletInnen. Und auch kritisierte sie die aus ihrer Sicht mangelhafte und viel zu lasche sportärztliche Betreuung, die auch zum Ausfall vieler Topathletinnen vor Olympia jetzt geführt hatte. Also kein gutes Bild, was die Leichtathletik da offenbar nach Ansicht der Expertin abgibt.
Geburtstagskind des Tages.
82 Jahre alt wird heute Mary Peters, die ehemalige britische Leichtathletin und Olympiasiegerin von 1972. Die hatte damals Gold im Fünfkampf geholt und das auch mit Weltrekord. 4.801 Punkte hatte sie damals aufgelegt und das war eben vor knapp 50 Jahren die Bestmarke. 1980, da war dann aber ihre Sportart übrigens aus dem olympischen Programm verschwunden. Den Fünfkampf gibt's in der Form nicht mehr in der Leichtathletik. Der Siebenkampf ist an die Stelle gerutscht.
47 Jahre jung wird heute Ciro Barto, spanischer Meister mit Real Madrid, vierfacher deutscher Meister und DFB-Pokalsieger mit dem FC Bayern, brasilianischer Meister mit Palmeiras. Ciro Barto hat einige Erfolge vorzuweisen, muss man sagen. Auch ein ganz toller Typ, wie ich finde. Mit der brasilianischen Nationalmannschaft gewann er außerdem 2-mal die Copa America und wurde 1998 Vize-Weltmeister.
Und der sieht mit 47 immer noch so fit aus wie mit 27. Ich glaube, der hat immer noch einen Waschbrettbauch.
Ja, das glaube ich auch. Das ist Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob er was dafür tut, aber es sieht zumindest danach aus.
Ich glaube schon. Ich glaube, der tut eine ganze Menge. Oder der Sixpack ist tätowiert. Das kann natürlich auch sein. Nein.
Das wäre auch mal eine Maßnahme, ne? Ja.
Nee, der ist richtig fit. Der macht richtig Alarm. Auch richtig was für sich. Also das ist schon eine richtige Sportskanone. Ihm gratulieren wir, Mary Peters gratulieren wir und allen anderen Geburtstagskindern des Tages. Auch denen, die nicht so sportlich sind wie sie, Roberto, und die sich vielleicht dann tatsächlich Sixpacks tätowieren würden. Auch ihr dürft feiern heute, dürft euch mal gehen lassen und ja, auch mal Fünfe einfach gerade sein lassen. Schön feiern heute.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Und dann blicken wir natürlich noch auf den 6. Juli zurück. Was hat er in der Sportgeschichte gebracht? Zum Beispiel am 6. Juli 1958 den Rücktritt einer absoluten Motorsportlegende, Juan Manuel Fangio. Der ist nämlich an diesem Tag zurückgetreten nach 5 Weltmeistertiteln und nach einem Grand Prix in Frankreich.
Fun Fact dabei, war für den normalen Straßenverkehr gar nicht zugelassen. Er hatte, ja, das ist einer der erfolgreichsten, größten Rennfahrer aller Zeiten, aber der hatte gar keinen Führerschein. Naja, gut. Also am 6. Juli 1986, und das ist ein Termin, möchte ich sagen, den haben vielleicht die ein oder anderen eben noch im Kopf. Da verteidigte nämlich Boris Becker seinen Wimbledon-Titel aus dem Vorjahr sehr souverän mit einem Dreisatzsieg gegen Ivan Lendl.
Da war er nicht der 17-jährige Leimener mehr, da war der 18-jährige Leimener auch gewonnen.
Ganz also, genau.
Damals, da bin ich zum Tennisfan geworden, damals in den Jahren.
Ich auch, definitiv, ich auch. Ich bin ein typisches Boris Becker-Kind in dieser Zeit und ich danke ihm dafür, das habe ich ihm übrigens auch schon gesagt. Hat ihn nicht interessiert, aber ich wollte es loswerden.
Du bist ein Boris Becker-Kind. Warum denke ich jetzt an Besenkamp? Nein, komm, hör auf. Gucken wir lieber. Nee, ja. Nee, lassen wir das nicht weiter ausdiskutieren. Ja, gucken wir lieber auf den 6. Juli des Jahres 2000. Da entschied sich nämlich die FIFA dafür, Deutschland als Austragungsort der WM 2006 dann auszuwählen. Und das, wie wir heute relativ sicher wissen, wohl dank einiger unlauterer Hilfsmittel.
Stand jetzt aktuell.
Mit frischen 35 Millionen Euro in der Clubkasse kann Hertha BSC in die neue Bundesliga-Spielzeit starten, denn die ausstehende Rate vom Investor Lars Windhorst ist rechtzeitig zum Saisonstart auf dem Konto eingegangen. Das freut natürlich auch den neuen Sportgeschäftsführer Freddy Bobic, aber der wird die Kohle sicherlich nicht mit vollen Händen ausgeben, hat er gesagt. Auf die aktuelle Kaderplanung, da habe die Zahlung nämlich erstmal keinen Einfluss, aber natürlich freue er sich über den finanziellen Regen, das hat er den Kollegen vom SID am Mikro gesagt.
Ja, erstmal ist positiv, das ist schon mal wichtig und es geht weniger jetzt um irgendwelche Zahlungen, sondern ich arbeite mit dem, was ich habe. Das habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit schon oft gut genug bewiesen, ob das jetzt mehr oder weniger ist. Da muss man halt ein bisschen kreativer sein und wird dann damit auch klarkommen. Ja, ich mache mir über die anderen Sachen erstmal weniger Gedanken, sondern immer um die Situation. Wenn die Situation so ist, wie sie jetzt gerade aktuell ist, habe ich auch kein Problem damit. Natürlich freue ich mich, wenn wir immer mehr Eigenkapital haben, aber wir werden sehr mit weisem Auge da drauf schauen, auch wie viel Geld wir ausgeben wollen, was wir investieren wollen, dass wir Personalkosten auch senken wollen. Das ist, glaube ich, ganz normal, weil die nächsten ein, zwei Jahre werden gerade im Fußball vieles verändern, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Und da sollte man das mit Augenmaß machen.
Zumal Hertha das Geld ja auch noch gut gebrauchen kann, denn der Transfersommer, so sagt Bobic, könnte durchaus turbulent werden. Bis Ende August, da werde aus seiner Sicht noch viel passieren und als neuer sportlich Verantwortlicher müsse er sich dabei natürlich auch immer wieder auf neue Situationen einstellen, zum Beispiel natürlich auch auf Verhandlungen um Dedrick Boyata, Mateusz Kunja oder Omar Alderete. Aber die frische Kohle vom Investor, die dürfte ihn da schon ein bisschen beruhigen, denn ein gutes finanzielles Polster bedeutet natürlich auch, Hertha muss nicht grundsätzlich verkaufen. Und was ist unter dieser Voraussetzung, dass Hertha den Kader beisammenhalten kann, vielleicht noch punktuell verstärken kann, möglich in der neuen Saison? Angesichts der Vorsaison, in der man bei Hertha ja mit großen Erwartungen gestartet war, doch dann vom permanenten Abstiegskampf begleitet wurde, um am Ende gerade noch so diesen Gang in die Zweitklassigkeit zu vermeiden, da vermeidet Bobic es, große Ziele zu formulieren und hohe Erwartungen zu wecken.
Wir wollen mehr Spiele gewinnen, das ist ganz klar. Das wird immer ein Ziel sein, ja? Und es muss ein Ziel sein, sonst bist du ein Sportler falsch eigentlich. Ja? Aber wir sollten auch mal ein bisschen kleinere Brötchen backen und auch denken, dass wir erstmal eine sehr stabile Saison spielen, ja? Die uns vielleicht auch nach vorne eher Chancen gibt als nach hinten.
Und wie waren seine ersten Tage im Amt bei Hertha? Auch dazu hat er dem SID was gesagt.
Sehr intensiv, ja, und es hat ja am 1. Juni schon begonnen, es ging eigentlich direkt fließend weiter, ja, vom alten in den neuen Job rein. War sehr anspruchsvoll, trotzdem hat es meine Lebensgeister wieder geweckt, ja, das ist genau das, was ich ja wollte, wieder etwas Neues aufzubauen, auch zu verändern, wird Zeit kosten, war aber schon sehr zeitintensiv auch. Gut, Urlaub hört sich immer besser an, ja, das ist klar, aber das kann ja irgendwann mal kommen dann. Ja.
Freddy Bobic zum Trainingsstart der Hertha und die neue Bundesliga-Saison, die verfolgt ihr natürlich am besten bei uns auf meinsportpodcast.de, selbstverständlich mit unserem Vorschau-Podcast, dem Bully-Special mit Julius Eid und seinen Experten oder bei einem unserer zahlreichen Vereinspodcasts, wie zum Beispiel auch dem Hertha-Base-Podcast.
Heute in der Sportgeschichte.
Ja, wir schauen also auf den Sporttag, denn es ist natürlich wieder eine Menge drin. Wir haben ja eben gerade zum Beispiel auch schon über die Europameisterschaft gesprochen. Aber natürlich wird auch Tennis gespielt. Wimbledon mit Angie Kerber, die spielt gegen Karolina Muchova. Drittes Aufeinandertreffen der beiden. Kerber hat beide bisherigen Duelle gewonnen und ist im Moment gerade in einer super Form. Und das hat sie eben auch, wenn man das Spiel gegen Goff gesehen hat, also nochmal eindrucksvoll bewiesen.
Mhm. Ja, wirklich sich klar durchgesetzt, wirklich das unterstrichen, was sie in Bad Homburg schon gezeigt hatte, was sie in den ersten Runden in Wimbledon gezeigt hat, nur noch einen Tick besser. Also gegen Goff, das war wirklich glatt, das war wirklich souverän, das war richtig gut. Leider hat das bei Alexander Zverev nicht unbedingt abgefärbt. Der ist dann gegen Félix Auger-Aliassime leider in 5 Sätzen ausgeschieden gestern in Wimbledon. Ah gut, kann man dann aus unserer Sicht verschmerzen, weil Angie Kerber ja weiter ist. Aber wir hatten was anderes getippt gestern.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben gedacht, in 4 Sätzen kriegt er das irgendwie gewuppt und da ist dann doch der Abgeklärtere. Aber weißt du, wer 2-0 in Sätzen hinten liegt und das Ganze, den Bock dann noch umstoßen soll? Er hat dazugelernt, er hat sozusagen, er hat die Qualität wiederzukommen, aber es hat dann doch jetzt nicht gereicht. Schade, schade, Schokolade.
Dann gucken wir noch auf die Tour de France. Die fährt ja nach dem Ruhetag gestern heute weiter mit der 10. Etappe. Und das Profil dieser Etappe bedeutet für die Kletterspezialisten und diejenigen, die so ein bisschen aufs Gesamtklassement schielen, wenn da überhaupt noch was zu machen ist. Tadej Pogacar, der führt da ja sehr, sehr souverän, bedeutet auf jeden Fall für alle, die sich da noch Hoffnung machen, eher einen ruhigen Tag, denn das Peloton verlässt die Alpen. Es gibt noch einen Anstieg der 4. Kategorie im 1. Drittel des Rennens, aber das ist auch wirklich die einzige Schwierigkeit auf den 190 Kilometern. Heute danach geht es nämlich weit gehen, flach ins Ziel nach Valence und das riecht mal wieder nach Massensprint und vielleicht ja nach dem 3. Tageserfolg 2021 für Mark Cavendish. Das wäre sein insgesamt 33. in seiner Karriere. Kann eigentlich nur davon gestört werden, dass der Mistral da wieder zwischenfegt und vielleicht für Windkanten sorgt, die das Peloton dann splittet und ja letztlich den Massensprint dann doch nicht kommen lässt. Aber ob das passiert, vielleicht morgen. Thema bei uns hier bei Stand jetzt.
Aber wenn man dir so zuhört, ne, dann bräuchte man eigentlich gar nicht heute auf das Rennen gucken, sondern du gibst einem das alles schon so mit und dann sagst, ja, der Malte hat's gesagt und es wird auch so kommen. Das ist herrlich. Wenn's anders kommt, haben wir es morgen drin, denn ab 7:07 sind wir selbstverständlich wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, schreibt eine Bewertung, gibt uns Sterne bei iTunes und insgesamt, weil's einfach so vielfältig ist, hört weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Und wenn es anders kommt, werden wir es einfach verschweigen, weil dann hätten wir ja an unserem Expertenstatus irgendwas zu rütteln und das geht ja nicht. Das können wir nicht machen.
Ja, das sind die aber einfach nicht programmgemäß gefahren. Also ich meine, was bilden die ja, sich denn nicht ein?
Ja. Dann war es eben die Windkante.
Eben.
Vom Winde verweht. Ja. Übrigens, wir haben natürlich auch noch einen Hinweis, ihr könnt bei uns reinhören auf meinsportpodcast.de, aber gerne natürlich auch bei den Kollegen von Sportradio Deutschland, DAB Plus und im Webstream auf sportradio-deutschland.de. Alle 15 Minuten gibt's da ein Sportnachrichten-Update, da verpasst ihr wirklich gar nichts. Hintergründe gibt's auch, abends moderierte Sendung und damit könnt ihr auch super die Zeit überbrücken, wenn ihr mal nicht Podcasts hört oder auf Stand jetzt wartet. Einfach mal bei den Kollegen reinhören, die freuen sich auf jeden Fall und ihr werdet bestens informiert und wisst dann vor allen Dingen auch schon, was euch vielleicht hier bei Stand jetzt morgen dann als Hintergrund erwartet.
Ja, und deshalb freuen wir uns, dass ihr morgen auch wieder mit am Start seid und wir verabschieden uns, oder? Machen wir jetzt Schluss, oder?
Ja, wie immer, ne? Mit einem Gruß und einem Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
So, und jetzt ran an die Kaffeemaschine. Es wird Zeit für Kaffee Nummer 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.